Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ihr habt es schon gehört, heute wird es richtig persönlich. Und ich möchte dich das ganz persönlich fragen. Bist du schon mal von Gott enttäuscht worden? Und da meine ich jetzt nicht irgendwas Kleines, so wie ich habe für einen Parkplatz gebetet und dann musste ich doch einen Kilometer laufen. Oder ich wollte in Urlaub fahren, Gott wusste, ich brauche einen erholsamen Urlaub und dann war das Wetter einfach unter aller Kanone. Ich meine so richtig enttäuscht, wo du auf etwas gewartet hast, für etwas gebetet hast, auf etwas gehofft hast und ja, es ist einfach nicht passiert. Vielleicht hast du in deinem näheren Umfeld jemanden gehabt, der schwer erkrankt ist und ihr habt euch die Finger wund gebetet, dass er noch gesund wird und er ist wirklich gestorben. Oder vielleicht hast du etwas Berufliches im Sinn gehabt und es hat sich alles so gut angebahnt und du hast gedacht, ja natürlich, ich merke, Gott bereitet es vor, das ist sein Wille. Und dann ist die Stelle doch jemandem anders gegeben worden. Oder du hast für eine Beziehung gekämpft und sie ist trotzdem gescheitert. Was auch immer du da einsetzen möchtest. Wie ist es, wenn wir wirklich enttäuscht werden von Gott? Vielleicht steckst du auch mittendrin, bist in diesem Hoffen und Bangen und weißt nicht, soll ich überhaupt noch hoffen oder soll ich meine Maßstäbe ein bisschen tiefer hängen, damit ich nicht enttäuscht werde? Und ich habe uns diese Geschichte mitgebracht von einem Menschen, der Jesus wirklich sehr nahe stand und zu Zeiten, wo Jesus auf dieser Erde gewirkt hat, trotzdem enttäuscht worden ist. Und ich spreche von Johannes dem Täufer. Es war sogar ein Verwandter von Jesus. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, dann brauchen wir nur eine Seite davor zu blättern und sehen, dass Johannes in diesem Ganzen, was sich da anbahnt, auch eine große Rolle spielt, dass zwei Babys unterwegs sind, nicht nur eins. Und dass auch auf Johannes große Verheißungen liegen, dass er der Bote des Messias sein würde, der Bote des Gottes, der nun auf die Welt kommt und sich allen Menschen zeigt. Und er wächst auf, er geht in die Wüste, er geht an den Jordan, er tauft sogar Jesus persönlich. Und er hat kritische Worte, er will die Leute auf den Willen Gottes zurückführen. Und das wird ihm übel genommen, er wird ins Gefängnis gesteckt. Und da sitzt er nun und wartet und wartet. Und wir haben nicht viel über ihn, aber wir haben diese eine Begebenheit, wie er diese Sache mit Jesus besprechen will. Er kann das nicht persönlich, sondern er lässt Freunde, die zu ihm ins Gefängnis kommen konnten, zu Jesus schicken und ja, lässt diese Frage ausrichten. Und ich lese uns aus Matthäus Evangelium im Kapitel 11 ab Vers 1. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, ging er von dort weiter zu lehren und zu predigen in ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, wie erschütternd diese Frage ist, ausgerechnet von Johannes. Er war das, der diesen Auftrag bekommen hatte und ausgeführt hatte, Jesus anzukündigen. Und nun ist er selber so tief verunsichert, dass er einfach nicht mehr weiß, ob es alles richtig war, was er gemacht hat. Und ob er hier auf den Richtigen gesetzt hat, ob er hier für den Richtigen im Gefängnis sitzt. Wir merken, dass Johannes wirklich enttäuscht ist und wenn man sich fragt, was ist es, dass er so mit etwas anderem gerechnet hat, dann können wir uns vor Augen halten, was für den Messias alles angekündigt worden war, was die Erwartungen an den Messias waren, die direkt aus dem Wort Gottes kamen. Und ich habe uns das mal mitgebracht. Es gibt eine klassische Stelle zum Beispiel, es gibt viele Stellen bei Jesaja und eine klassische ist bei Jesaja 61. Da heißt es über den Messias, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Und jetzt kommt's, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und genau diese Stelle zitiert Jesus auch an anderer Stelle, das habe ich uns einfach mal kurz mitgebracht, in Lukas 4, da ist er in der Synagoge von Nazareth und ihm wird es die Rolle von Jesaja gereicht, er schlägt diese Stelle auf, er liest sie vor und sagte, und das ist heute hier und jetzt in mir erfüllt. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Johannes die Welt nicht mehr versteht, dass er in diesem Gefängnis sitzt und dass Jesus ihn nicht befreit, dass er nicht der ist, der diesen den Gefangenen, der um seines Namens willen gefangen ist, aus diesem Gefängnis herausholt. Und deswegen können wir diese Frage verstehen, dass Johannes sich wirklich fragt, ist hier irgendwas falsch? Was ist passiert? Er sieht seine Umstände, er sieht, dass es ihm furchtbar schlecht geht und seine Deutung ist, dann ist Jesus vielleicht gar nicht der, für den ich ihn gehalten habe. Und ich finde es so gut, dass er diese tiefere Frage stellt. Er hätte ja auch einfach sagen können oder fragen können, Jesus, wann holst du mich hier raus? Oder noch ein bisschen angesäuerter, das kannst du ja wohl nicht machen, mich lässt du hier sitzen. Nein, er fragt diese tiefere Frage, die da drunter liegt, unter der Enttäuschung, die sein Wohlbefinden betrifft, liegt die tiefere Frage, auf wen habe ich hier eigentlich gesetzt? Und muss ich das alles revidieren? Steht hier gerade alles in Frage? Und ich glaube, dass es bei uns oft genauso ist, wenn wir enttäuscht sind von Gott, wenn wir merken, unsere Hoffnungen sind nicht eingetreten, dann liegen oft viel tiefere Fragen dahinter. Auf was kann ich mich eigentlich verlassen? Ist Jesus wirklich vertrauenswürdig? Auf was habe ich da eigentlich eine Garantie, wenn wir merken, vieles passiert trotzdem, wie auch bei anderen Menschen? Und ich habe das mal erlebt, das ist schon viele Jahre her, da hatte ich lange Zeit den Eindruck, dass Gott mir etwas gezeigt hätte. Und als es endgültig klar war, dass es nicht kam, da war ich nicht nur traurig und enttäuscht, sondern ich hatte zutiefst Angst, dass ich mir meine Gottesbeziehung nur eingebildet habe. Weil ich überhaupt nicht mehr wusste, woran soll ich das denn jetzt festmachen? Was ist denn jetzt Gott und was ist nur so meine Seelenfunktion? Also wir merken, dass solche Enttäuschungen immer ganz tiefe Fragen mit sich bringen. Und ich finde es so spannend, dass Johannes diese Frage hier stellt, dass er fragt, bist du es wirklich oder soll ich auf einen anderen warten? Und ich habe mich so gefragt, was es bei uns oft ist. Ich glaube, dass es bei uns auch oft die Frage ist, die so dahinter steckt, die wir manchmal gar nicht so richtig greifen können. Aber letztlich sind wir verunsichert und fragen uns, ob Gott uns wirklich liebt. Wenn er so etwas zulässt und uns so hängen lässt. Und wir sehen hier, dass es gut ist, so eine Frage wirklich zu stellen. Sich Jesus direkt zu stellen. Johannes lässt extra seine Leute zu Jesus schicken, um ihn das zu fragen. Und deswegen, ich habe uns drei Anregungen mitgebracht, wie wir mit Enttäuschungen umgehen können. Und meine erste Anregung ist, stell wirklich diese tieferen Fragen. Guck mal, was ist es, was rührt das bei mir alles an? Warum enttäuscht mich das so tief? Und was ist die Frage, die ich wirklich in gewisser Weise gelöst haben muss, damit ich auch weitergehen kann mit Gott, was ich nicht einfach so wegstecken kann? Und ich glaube, dass wir es manchmal nicht so gewöhnt sind, solche Fragen zu stellen. Vielleicht denkst du, ah, das kann ich nicht machen, Gott ist Gott, der weiß schon, was er tut. Aber wir sehen hier, dass es gut ist, diese Frage zu stellen. Und Jesus reagiert jetzt nicht, indem er jetzt sagt so, was fällt dir eigentlich ein? Ich bin hier der Retter, das ist ja wohl klar. Oder könnte auch so ein bisschen beleidigt sein, so. Also Johannes, bin ich schon enttäuscht von dir, dass du mir so eine Frage stellst. Aber das macht Jesus alles gar nicht, sondern er gibt ihm eine ganz handfeste Antwort, wo wir jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen lesen müssen. Aber wir sehen, dass er einfach weiß, dass diese Zweifel von Johannes echt sind und dass er auch diesen Grund hat, wirklich enttäuscht zu sein. Und deswegen lässt er ihm ausrichten. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und so sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und damit sagt er, ich habe wirklich Kraft und ich tue wirklich Dinge, die kein Mensch tun kann. Und ich tue wirklich die Dinge, die vom Messias erwartet wurden. Und dazu möchte ich jetzt wieder kurz in das Alte Testament schauen, wenn wir uns diese Aussagen von Jesus links angucken. Ich habe geguckt, woher hat er das? Und ich glaube, dass er es vor allen Dingen aus Jesaja 35 hat. Die Stelle habe ich uns rechts daneben mal geschrieben. Da sieht man einfach, da tauchen auch die Blinden auf. Da heißt es, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Das heißt, das hat er hier an eine Position gezogen. Und dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Und dann geht es sogar um die Toten, das ist, glaube ich, aus Jesaja 26. Deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Also Jesus ist hier nicht so wischiwaschi, ach komm, glaub halt trotzdem. Sondern er sagt, ja, was ich tue, das entspricht absolut dem, was vom Messias erwartet wurde. Schau hier, 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 hier. Es passiert so viel. Und es tut mir leid, ich glaube, dass es ihm wirklich leid tut, dass es nicht gerade das ist, was du, Johannes, erwartest. Aber schau mal, was noch alles anderes passiert. Es erfüllt sich wirklich, was angekündigt wurde. Ich bin nicht nur irgendjemand, der schöne Worte macht. Und ich finde mich da so drin wieder, dass ich oft so fokussiert bin auf die Dinge, die mich irgendwie gerade beschäftigen und für die ich bete. Und an denen mache ich jetzt fest, ob Gott gerade gut ist oder nicht. Und so funktioniert das bei Gott nicht. Und wir sehen hier, wie er Johannes herausfordert. Er sagt ihm nicht, ja, pass mal auf, leider muss ich dich im Gefängnis lassen, weil. Er gibt ihm keine Erklärung. Aber er sagt, schau mal, Lahme gehen, Blinde sehen, Tote stehen auf, es passiert so viel. Du hast nicht auf das falsche Pferd gesetzt, auch wenn du jetzt in diesem Gefängnis sitzt. Und deswegen ist meine zweite Anregung heute Morgen für uns, schau auf das größere Bild. Versuch es nicht nur auf deine aktuellen Anliegen zu schauen, sondern auch mal darüber hinaus. Du kannst auf dein eigenes Leben schauen. Jetzt bin ich irgendwie noch nicht da, wo ich hin wollte. So. Kannst auf dein eigenes Leben schauen. Ich bin sicher, ihr habt alle schon Dinge mit Gott erlebt. Und manchmal vergessen wir das auch wieder. David hat das mal gebetet. Harre auf Gott, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sieh mal dein Leben im größeren Zusammenhang, versuch es mal. Ich bin sicher, dass Gott sich an jedem Menschen, der auf ihn vertraut, auch wirklich zeigt. Aber eben nicht immer in jedem Moment und nicht immer so schnell und auch nicht so, wie wir das gerne hätten. Oder schau mal woanders hin. Wir sind jetzt auch insgesamt in Zeiten, wo es in Deutschland oft mühsam ist mit Gemeindebau. Viele Gemeinden sind wirklich am Ächzen, dass sie das halten können, den Stand, den sie haben, dass sie ihre Stellen noch besetzt bekommen, dass es nicht alles weiter schrumpft. Aber es gibt Gebiete auf der Welt, das ist vollkommen anders. Gott tut so viel. Und wir dürfen Teil von diesem sein. Und Jesus fordert Johannes an dieser Stelle heraus, seine Beziehung zu ihm nicht daran zu messen, wie es ihm persönlich gerade geht, sondern was Jesus insgesamt alles tut. Und wenn wir jetzt im Advent sind, wir gehen auf die Wiederkunft Jesu zu. Das haben wir letzte Woche schon gehört. Advent ist diese Ankunft Jesu. Wir haben ein so viel größeres Ziel als unseren kleinen Alltag, wie er gerade läuft. Und das heißt nicht, dass Gott sich nicht in unserem Alltag verherrlichen will. Aber wenn es anders läuft, als wir das gerne hätten, dann können wir dieses große Bild vor Augen haben. Und dann wünsche ich mir, dass jeder von euch sagt, ja, ich bin immer noch von Herzen dabei, weil so viel Gutes an Jesus ist, an Gott, Teil dieser großen Geschichte zu sein, diese Gegenwart Gottes in meinem Leben zu haben, das wiegt so vieles so sehr auf, das wollen wir doch gegen nichts anderes eintauschen. Und trotzdem ist es oft hart, und das weiß Jesus auch, und deswegen hängt er noch den Satz an, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und das finde ich auch wieder so interessant, dass Jesus das überhaupt in Erwägung zieht, dass man sich an ihm auch ärgern kann. Er sagt nicht, und wehe, du ärgerst dich an mir, sondern selig bist du, wenn du es nicht tust. Und selig ist so ein altes Wort, aber es heißt einfach, glücklich bist du. Du bist gut dran, du bist besser dran, wenn du einen Weg findest, nicht bei deinem Ärger stehen zu bleiben, nicht in so einem Groll stecken zu bleiben. Unterschwellig bin ich eigentlich sauer auf Gott, weil das und das und das nicht passiert ist. Und ich vergleiche mich mit anderen und denke, die haben es viel besser. Und wieso ist das bei mir nicht so? Und irgendwann habe ich den Eindruck, Gott sieht mich gar nicht mehr. Johannes hatte allen Grund, sich so zu fühlen. Der war da wirklich abgeschoben im Kerker. Und das war was anderes als heutzutage. Aber Jesus mutet es ihm zu sagen, selig bist du, wenn du dich nicht an mir ärgerst. Und wenn du dich auf diese ganz anderen Perspektiven einlässt, auf dieses größere Bild, was er ihm mit diesen wenigen Stichworten eigentlich nur so anstupst, Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf. Und wir merken, dass auch bei seinem Umfeld von Johannes diese Frage im Raum stand, wieso ist es so, wenn er der Bote Gottes war, wieso geht es ihm jetzt so schlecht? Und das will ich nur kurz noch anreißen. Wir sehen das in den folgenden Versen. Da fängt Jesus an, zum Volk über Johannes zu reden. Und er sagt solche Dinge wie, was wolltet ihr eigentlich sehen, als ihr in die Wüste zu Johannes hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt ist, also sprich ein Opportunisten, der allen nach dem Munde redet, dann wäre er jetzt nicht im Gefängnis. Oder wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Weiche Kleider, das waren die kostbaren Stoffe. Er sagt, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Also ja, es gibt diesen Weg, da machst du es dir leicht, gehst du den Weg des geringsten Widerstandes, aber das ist eben oft gar nicht der Weg, der Gott wichtig ist. Und Jesus sagt hier ganz klar, Johannes ist nicht gescheitert. Er wiederholt es, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Das heißt, Johannes hatte diese ungeheure Bedeutung in Gottes Plan. Und sie ließ sich nicht daran abmessen, ob sein Ergehen im Nachhinein angenehm war oder nicht. Und er sagt dann sogar, Jesus sagt sogar noch den Satz, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes. Und da merken wir so, dass so Gott so ganz, ganz andere Maßstäbe hat. Und dass das, was so vielleicht so erbärmlich aussehen kann, oft genau das ist, wo er etwas Bedeutsames tut. Deswegen ist das meine dritte Anregung. Lass dich auf diese anderen Maßstäbe von Gott ein und schau mal, was mit dir passiert. Es geht nicht darum, dass du dir irgendwas schönreden lässt. Aber dass du dich wirklich mitnehmen lässt und dass Gott deine Sicht erweitern kann und dass er dir zeigen kann, was ist die größere Perspektive dahinter. Oft kriegen wir keine genaue Antwort, wenn wir fragen, warum. Aber wir kriegen oft einen ganz anderen Blick gezeigt, wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen. Und ich finde das so spannend, weil wir das auch an Weihnachten selbst sehen. Die Weihnachtsgeschichte, das wirkt ja oft so romantisch heutzutage, aber es zeigt ja eigentlich in jedem Detail, wie krass anders Gott das Ankommen des Königs gestaltet. Es ist alles erbärmlich, es ist völlig im abgelegenen Dorf, es ist in einer Krippe, wo es stinkt nach Tieren, sie haben noch nicht mehr ordentliche Windeln. Also egal, wo wir hingucken in der Bibel, es ist so sehr oft das, dass Gott gerade in diesem äußerlich nicht so glanzvollen agiert. Und wir sehen es ganz, ganz besonders am Kreuz. Das war eigentlich der Tiefpunkt. Ja? Jetzt ist dieser Messias auch noch wirklich gestorben. Der war komplett gescheitert. Der war für alle ausgestellt, bloßgestellt. Und gerade da drin geschieht das tiefste Rettungswerk, was unser Leben wirklich gesund und herrlich machen kann. Und es ist doof, aber es ist so in dieser Welt. Es ist vieles einfach noch in dieser Verborgenheit. Ja? Wir müssen uns darauf einlassen. Wenn du den Weg des geringsten Widerstands suchst, dann wirst du, glaube ich, immer wieder merken, dass Gott dich herausfordert. Und ich muss da manchmal ein Gespräch denken, das hatte ich mal mit Astrid Eichler. Sie war ja schon zu DDR-Zeiten Pastorin, hat da auch nicht leicht gehabt. Und ich habe so mit ihr darüber gesprochen, Mensch, dass ich immer wieder auch so diese Logik habe, irgendwie müsste es doch mit Jesus leichter sein. Ich bete doch. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, das Problem hatten wir im Osten nicht, hat sie gesagt. Da hatten wir es leichter. Wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass wir es mit Christus leichter haben könnten. Und deswegen stehen wir, glaube ich, immer wieder vor dieser Entscheidung, dass, auch so unsere Wünsche vor Gott zu bringen. Wir dürfen Wünsche haben, ja. Also ich will hier niemandem sagen, jetzt lass alles egal sein. Du kannst deine Wünsche vor Gott bringen und wir können hier 10 Predigten halten, was wir alles erleben mit Gebetserhörungen. Aber es gibt auch diese Seiten, wo es nicht so läuft. Und da kenne ich das so, dass ich das so, ich will es aber, ich halte so fest. Und wo Gott mich so einigt, jetzt lass es doch mal los. Und guck doch mal, was ich anderes tun will. Vielleicht brauchst du die Hände frei, damit ich da was Neues hineinlegen kann. Und bei mir selber sind es oft die gesundheitlichen Dinge, das wissen viele von euch, dass ich einfach kräftemäßig sehr eingeschränkt bin. Das ist im Prinzip das, was jetzt mit Menschen passiert, die Long-Covid bekommen, die nicht wieder auf die Beine kommen. Und bei mir ist das schon sehr früh passiert. Das gibt es auch nach anderen Viruserkrankungen. Ich war noch Schülerin, also ist bei mir jetzt schon wirklich Jahrzehnte her. Und ich hatte einfach gefühlt eine Grippe und wurde danach halt irgendwie nicht wieder richtig gesund. Und ich war gerade seit 2 Jahren gläubig. Und für mich war das völlig klar. Ich bete abends und dann bin ich doch am nächsten Morgen, wird es mir doch besser gehen. Und ich weiß noch, wie ich immer mal wieder so, ich bin morgens aufgewacht und als ich noch so im Bett lag, dachte ich, ja, ist besser. Naja, und spätestens, wenn ich dann eine Viertelstunde aufgestanden war, merkte ich, nee, das stimmt einfach nicht. Es geht mir nicht besser. Und dann hat sich eine wirklich, also erspare ich euch die Details, aber was ich schon an Stationen hatte von Gebeten, Heilungsgottesdiensten oder auch medizinischen Hoffnungen. Also wer da ganz bisschen in diesem Thema drin ist mit Long-Covid, das heißt halt sonst auch CFS, chronisches Fatigue-Syndrom, wir haben fast jedes Jahr irgendeine medizinische neue Hoffnung am Himmel gehabt, wie diesen Stern am Himmel, auf den diese Person guckt. Und am Anfang hat mich das unglaublich viel gekostet, wenn diese Hoffnungen sich wieder zerschlagen haben. Also allein, was da an Geld reingeflossen ist, um diese Dinge immer wieder zu probieren. Und ich musste mich so richtig vom Boden aufsammeln immer wieder. Und ich glaube, ich habe es ein bisschen besser gelernt, dass ich diese Wege gehe, dass ich es immer wieder versuche, dass ich mich erkundige, dass ich mich ausstrecke, dass ich für mich beten lasse, aber dass ich nicht mehr zusammenbreche, wenn es nicht passiert. Dass ich Gott und seine Liebe zu mir nicht mehr davon abhängig mache. Weil unsere Hoffnung wirklich im Himmel ist und nicht auf dieser Erde. Und das sehen wir leider bei Johannes dem Täufer. Es ist keine Geschichte, die am Ende gut ausgeht. Die Geschichte kennen sich ja viele von euch, wie er dann noch vor dem Herodes gerufen wird und die Salome tanzt und ihre Mutter hat die Intrige gesponnen, dass sie am Ende seinen Kopf fordern wird. Und den bekommt sie. Es gibt wirklich Geschichten, wo es nicht darum geht, immer weiter zu hoffen, weil Gott es ja noch tun wird. Und das Blöde ist, dass wir es oft halt vorher nicht wissen. Dass wir wirklich mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Spannungsfeld oft leben müssen. Aber ich glaube, dass wir in diesem Spannungsfeld wirklich Gott tiefer erleben können, dass es keine tote Zeit ist. Deswegen selig bist du, wenn du dich nicht an Jesus ärgerst. Ärger dich nicht, wenn es mühsamer ist, als du es gerne hättest. Wenn du denkst, ey, wenn das und das nicht wäre, ich könnte doch ganz anders mich für Gott einsetzen. Ja, könntest du vielleicht, aber aus irgendeinem Grund ist es nicht so. Und da, wo du jetzt bist, wird Gott an dir wirken. Und es ist nicht verloren, wenn du dich darauf einlässt. Es ist nicht nur, um irgendwie wieder klarzukommen, sondern in diesen Herausforderungen arbeitet Gott ganz tief an unserem Herzen. Und es lohnt sich. Lass uns nochmal auf diese Figur schauen. Vielleicht hast du vorhin was Konkretes im Kopf gehabt, als ich gefragt habe, ob du schon mal enttäuscht worden bist von Gott. Und diese Figur schaut auf diesen Stern und er wirkt ganz schön fern. Und ja, sie weiß nicht, wird da noch was kommen oder wird dieser Stern verlöschen? Aber es gibt einen Stern, der auf jeden Fall aufgeht. Das ist der Morgenstern. Jesus ist der Morgenstern. Es gibt Hoffnungen, die enttäuscht werden. Dietrich Bonhoeffer hat das mal so schön gesagt. Es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Und manchmal kommt es mir so ein bisschen vor, wie auch Eltern mit ihren Kindern umgehen. Wenn ein Kind neu geboren ist, dann tust du alles, damit dieses Kind sich wohlfühlt. Und du tust alles, um rauszukriegen, was es gerade braucht. Aber wenn es älter wird, dann kommen auch Herausforderungen. Dann darf dieses Kind auch mal frustriert werden. Und ich bin keine Psychologin, aber ich weiß, wie Psychologen das ganz toll erklären, was dann passiert, wenn diese Spannungen zugelassen werden, wie dieses Kind wächst daran und wie es ihm nicht geholfen ist, wenn es 18 ist und es kommt immer noch alles hinterhergetragen, was es gerne hätte. Deswegen lasst uns darauf einlassen, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Auch wenn du wartest, auch wenn du enttäuscht bist, lass uns diese drei Anregungen mitnehmen. Schau, welche tieferen Fragen sind es eigentlich in meinem Herzen, die dadurch aufgewühlt werden, wenn ich solche Dinge erlebe. Was ist es, was mich wirklich umtreibt daran? Und schau auf dieses größere Bild. In deinem Leben, aber auch um dich herum. Mach dich nicht davon abhängig, was bei dir in deinem Alltag gerade sichtbar ist. Und dann wirst du sehen, dass Gott ganz andere Perspektiven hat und lass dich auf diese anderen Maßstäbe ein. Johannes hatte diese Frage, bist du es, Jesus? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und es ist alles so kurz erzählt in diesem Text, aber ich verstehe das so, dass er nach dieser Antwort, die ihm dann überbracht wurde, dass er wieder versichert war, dass ja, es ist alles in Ordnung. Ich kann es jetzt loslassen. Und wenn du an so einem Punkt bist, dann musst du so nicht nach Hause gehen. Wir haben hier wunderbare Möglichkeiten. Wir haben Beter, die mit dir beten. Du kannst auch nach dem Gottesdienst mit jemandem sprechen, sagen, ich brauche wirklich Seelsorge. Da ist was, das kriegen wir, glaube ich, nicht in einer Viertelstunde hin. Nutz das. Hier sind so viele Menschen, die schon viel mit Gott erlebt haben, die weise sind, die ja, sich gern diese Zeit nehmen, mit dir das durchzugehen, weil alleine ist es oft besonders schwer. Und deswegen lass uns jetzt vor Gott treten, so wie wir sind. Und ich habe das Lobpreisteam gebeten, dass wir als erstes gleich das Lied singen. Jesus, dir gehört mein Lob. Dir gehört mein Lob, wenn der Segen in Strömen fließt, aber auch, wenn der Weg nicht einfach ist.